ja ausgesucht. Und das ist echt klasse, weil irgendwie war Gabi ein bisschen überfordert, zu diesem Thema nach Lieder zu suchen. Hat sich ja Naomi gewandt. Und die Auswahl ist wirklich super. Und der ganze Gottesdienst hat diesen roten Faden erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und ich finde es wichtig, dass wir dieses Thema nicht nur auf Pfingsten beschränken, weil der Heilige Geist ist ja ein Geist, der uns an jedem einzelnen Tag erfüllen will, der uns an jedem einzelnen Tag bestimmen will, ob es jetzt ein Sonntag ist oder ein Montag, das spielt ja gar keine Rolle. Und der Vers, der über dieser Predigt steht, das ist Epheser 5, Vers 18, das ist ein einziger Vers, Epheser 5, Vers 18, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Das ist ein kleiner Satz, es ist eine Aussage, es ist eine Aufforderung, es steht ein Ausrufezeichen dahinter. Und ich weiß, dass es der Wunsch ist, nicht nur von mir, sondern auch von vielen von euch, ein Leben zu führen, das vom Heiligen Geist bestimmt ist. Dieses Anliegen haben viele von uns in unserem Herzen. Und das Schöne ist, dass wenn wir den Heiligen Geist haben, dass wir dann befähigt sind, Gottes Werk in dieser Welt zu tun, in unserem Umfeld einen Unterschied zu machen. Und wenn wir über den Heiligen Geist reden, dann ist es mir, oder mir geht es so, dass es immer wieder schön ist, auch wieder zurückzuschauen auf Pfingsten, auf das, was da passiert ist. Nämlich Pfingsten ist der Tag, an dem Jesus sein Werk an die Jünger übergeben hat. Jesus war aktiv, hat viel gemacht, hat gepredigt, gelehrt, geheilt. Pfingsten ist der Tag, an dem er gesagt hat, Mensch Leute, jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr dran zu handeln in der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Auftrag, den Jesus den Jüngern gegeben hatte, war ja ganz klar. Bei seiner Himmelfahrt hat er gesagt, geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Aber zu dem Zeitpunkt, als Jesus in den Himmel zurückkehrte, zu seinem Vater zurückkehrte, da waren die Jünger noch nicht so weit. Sie hatten zwar alles gesehen und gehört, sie hatten den Auftrag empfangen, sie waren mit der Theorie ausgerüstet, die sie brauchten, um das zu tun, was Jesus von ihnen will, aber trotzdem hat er ihnen damals gesagt, sie sollten noch einen Moment warten. Nämlich, es war noch nicht ganz komplett, was Jesus ihnen geben wollte. Wie gesagt, sie hatten die Theorie, sie hatten Anschauungsmaterial gehabt, sie haben selber Praktika durchgeführt, das heißt, sie waren selber schon unterwegs gewesen und haben schon mal kleine Schritte gewagt, aber der Treibstoff, um den Auftrag Jesu erfolgreich auszuführen, der fehlte noch. Und sie sollten sich noch gedulden, sagte Jesus, erst wenn sie den Heiligen Geist erhalten hätten, dann dürften sie loslegen. Erst dann würden sie in der Lage sein, Jesu Auftrag auszuführen. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht es nochmal deutlich, da sagte Jesus, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das würde euch dann befähigen, seine Zeugen zu sein. Und die Jünger sind fit, sie tun das, was Jesus tut. Sie legen nicht schon los, sondern sie ziehen sich erstmal zurück. Mit 120 Leuten treffen sie sich gemeinsam in einem Haus. Es muss eng gewesen sein, 120 Leute in einem Wohnzimmer. Selbst 120 Leute hier drin in diesem Saal, wäre ganz schön voll. Aber sie verbringen die Tage betend, sie verbringen die Tage wartend. Und dann an Pfingsten ist es plötzlich so weit. Der Heilige Geist kommt und erfüllt sie und voller Freimut beginnen sie von dieser Minute an von Jesus zu reden. Und das Verrückte ist, am Pfingsten war Jerusalem voll. Es war eins dieser Pilgerfeste, wo Leute aus aller Welt in Jerusalem zusammenkamen, um zu feiern. Das heißt, in Jerusalem war an jeder Ecke was los. Da war wirklich was los. Und trotzdem gibt es ein Stadtgespräch, nämlich die Jünger und das, was sie zu sagen haben. Obwohl so viele andere Attraktionen stattfinden zur selben Zeit, sind sie die einzigen, über die geredet wird, weil es so unglaublich ist, was die Jünger tun. Und man kann sich das kaum vorstellen, nämlich kurz vorher war das Leben ja noch ganz anders gewesen für die Jünger. Es war 50 Tage her. 50 Tage, das sind noch nicht mal 2 Monate. Ich weiß nicht, was ihr vor 2 Monaten gemacht habt. Jetzt ist der 10. Juni, ist heute 10. Mai, 10. April. Was habt ihr da gemacht? Wie sah da euer Leben aus? Ich muss gestehen, ich kann mich nicht daran erinnern, was ich vor 2 Monaten gemacht habe. Ich müsste meinen Kalender schauen. Mein Leben ist heute nicht so viel anders als damals. Aber bei den Jüngern hat sich in diesen 2 Monaten wahnsinnig viel verändert. 2 Monate vorher, 50 Tage vorher, war Jesus gekreuzigt worden. Und die Jünger waren voller Panik. Sie waren voller Angst. Ihre Hoffnung war geplatzt. Ihr Glaube war komplett verschwunden. Sie wollten zurückkehren in ein Leben ohne Jesus. Sie wollten zurückkehren in den Alltag, in dem sie ganz normal wie vorher ihr Geld verdient haben. Das war ihr Leben gewesen 2 Monate vorher. 2 Monate vorher, als Jesus gestorben war. Und selbst als Jesus auferstanden war, dauerte es eine ganze Weile, bis sie einigermaßen gerafft hatten, dass Jesus tatsächlich nicht tot ist, sondern er lebt. Und dann ging das Leben weiter. Und auch da lesen wir nichts Besonderes. Wir lesen, dass sie dann nochmal eine Zeit mit Jesus zusammen waren, aber auch das war anscheinend nicht so fürchterlich spektakulär. Da lesen wir nicht viel drüber, nur dass Jesus sie nochmal gelehrt hat. Aber das Spektakuläre, das beginnt dann tatsächlich an Pfingsten. Pfingsten ist der Tag, an dem die Jünger ausgewechselt sind, der Tag, an dem der Heilige Geist ihr Leben kommt, der Tag, der ihr Leben für immer verändert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt manche Erlebnisse, wo ich denke, boah, das verändert mich für immer. Es gibt Sachen, wo ich denke, die vergesse ich nie wieder. Die sind so toll, das ist für immer festgesetzt in meinem Leben. Aber es dauert meistens nicht lang. Es dauert ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, wenn es wirklich was Besonderes war. Und alles ist wie vorher. Als der Heilige Geist in das Leben der Jünger kommt, ist ihr Leben tatsächlich für immer verändert. Der Heilige Geist verändert was, was nicht wieder verblasst, was nicht wieder vergeht, sondern was bleibt. Und das Schöne ist, dieser Unterschied zu vorher und nachher, vor dem Empfang des Heiligen Geistes und nach dem Empfang des Heiligen Geistes. Und ich habe keine Ahnung, wie es dir geht heute Morgen, wie es dir geht in deinem Leben, ob du im Passionsmodus bist, im Konkursmodus, in deinem Glauben wie die Jünger, an Karfreitag, ob du ernüchtert bist in deinem Glauben, ob du verwelkt bist oder ob du erfrischt bist. Ich weiß nicht, wo du stehst, ob du dich eher auf der linken Seite einordnest oder auf der rechten Seite. Aber das Tolle ist, dass Jesus sagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er dein Leben verändern. Dann kann dein Leben Kraft und Freude sein, unabhängig von den äußeren Umständen, in denen du lebst. Das ist der Grund, warum das ganze Neue Testament voll ist mit Aussagen über den Heiligen Geist. Ich habe ein paar wenige Sachen ausgesucht. Das eine ist, dass die Bibel sagt, dass niemand Jesus überhaupt kennt als den Herrn, wenn nicht der Heilige Geist in seinem Leben wohnt. Dass niemand zu Jesus gehört, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Wir haben das eben in der Lesung gehört. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und dann nochmal der dritte Vers, auch nochmal eine Wiederholung von der Textlesung. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Oder den Heiligen Geist gibt es kein Leben als Christ. Es gibt kein Leben im Glauben, ohne dass er in uns am Werk ist. Deswegen ist die Frage danach, in welcher Beziehung du zu Gott stehst und in welcher Beziehung du heute lebst, auch eine Frage nach dem Heiligen Geist. Man kann dem Heiligen Geist Raum geben in seinem Leben. Man kann den Heiligen Geist aber auch außen vor lassen. Auch als Christen können wir dem Heiligen Geist Raum geben oder wir können ihn damit komme ich schon näher dran an unseren Predigtext. Wir sind jetzt schon mal im Epheserbrief angekommen, wo ich auch hin möchte. Aber bevor diese Aussage kommt, die ich am Anfang erwähnt habe, kommt eine Aufforderung von Paulus in Epheser 4, Vers 30. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Das ist eine Aufforderung an Christen, das ist eine Aufforderung an Menschen wie dich und mich, den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Und den Heiligen Geist betrüben, das ist überhaupt nicht spektakulär, das ist überhaupt nichts Besonderes, das ist keine besondere Sünde, die man tut, sondern das ist ein Lebenswandel, der nicht demgemäß ist, wie es Jesus möchte. Wenn wir diesen Vers anschauen, wenn wir den Kontext anschauen, in dem der Vers lebt, dann ist es mitten in der Liste von Anweisungen für das tägliche Leben. Paulus hat seine Briefe ja oft so aufgebaut, dass er sich erstmal lange theologisch äußert, dass er lange theologische, theoretische Diskurse führt und am Ende kommen dann lange Listen mit Anweisungen, mit praktischen Anwendungen. Und dieser Vers steht am Ende vom Epheserbrief, da wo er anfängt, praktisch zu reden. Da sagt er zum Beispiel, liebe Leute, nehmt mit der Wahrheit genau. Gebt Acht, wenn ihr zornig seid, wenn ihr wütend werdet, wie ihr damit umgeht. Hält nicht zu lange Groll in eurem Herzen. Paulus sagt in diesen Versen auch, dass man sich nicht hängen lassen soll, sondern dass man ordentlicher, ehrlicher Arbeit nachgehen soll. Paulus sagt in diesen Versen, dass wenn man Geld verdient, dass man großzügig abgeben soll davon, dass man teilen soll mit Menschen, die bedürftig sind. Und mitten in dieser praktischen Liste steht plötzlich dieser Vers, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid, für den Tag der Erlösung. Für mich bedeutet das, dass die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, die Art und Weise, wie ich praktisch umgehe mit mir und mit anderen, dass das Auswirkungen haben kann auf meine Beziehung zum Heiligen Geist. Wenn ich so lebe, wie Jesus es von mir möchte, dann freut sich auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Begleiter in meinem Alltag. Und dann ein Kapitel weiter, Kapitel 5, dann kommt Paulus mit seinen Versen. Er sagt, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und vorher sagt er, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Und auch das ist wieder ein Vers für den Alltag, sich vom Heiligen Geist erfüllen lassen, sich ihm nicht entziehen. Das zu tun, was er uns tun heißt. Das ist das A und O in unserem Leben als Christen. Es gibt ein wichtiges Buch, irgendwann geht es mal weiter, von diesem Herrn, ich habe keine Ahnung, ob den mal jemand kennengelernt hat. Ich persönlich habe ihn nie kennengelernt, aber ich weiß, dass er oft hier auch im Vogelsberg war. Russell Sanders war mal Generaldirektor von der China-Inland-Mission, also von OMF. Und er hat viele Vortragsreisen auch in Deutschland gemacht, das ist eigentlich Australien. Und er hat einen Klassiker geschrieben, das Buch Geistliche Leiterschaft. Das ist ein altes Buch, aber das ist, glaube ich, in der 40. Auflage oder so immer noch aufgelegt. Und das ist eins der Bücher, das ich eigentlich regelmäßig durchlese. Nicht immer hintereinander, nacheinander, aber Abstand von einigen Jahren. Er liest das durch und er hat gesagt, und er hat ein Kapitel in diesem Buch, wo es um Leitung geht, hat er überschrieben, das unerlässliche Erfordernis. Also das Kapitel über geistliche Leiterschaft hat er gesagt, das unerlässliche Erfordernis. Und was ist das? Er sagt, das ist der Heilige Geist, das ist die Erfüllung des Heiligen Geistes. Geistliche Leitung kann nur von geisterfüllten Menschen ausgeführt werden. Andere Qualitäten sind wünschenswert, diese ist unerlässlich. Das heißt, wenn wir auch in der Gemeinde arbeiten, dann brauchen wir den Heiligen Geist, um unsere Arbeit zu tun. Das sehen wir schon in der Bibel. Dieser Präsenter funktioniert nicht, Jonathan. Apostelgeschichte 6. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, es ist die Geschichte aus der jungen Gemeinde in Jerusalem. Es gibt Riesenstreit, es gibt Riesenärger. Die Gemeinde ist so schnell gewachsen, dass man mit der Organisation nicht hinterherkommt. Und die Gottesdienste finden zwar statt, aber das soziale Leben leidet. Und es gibt eine Gruppe von Leuten in der Gemeinde, das sind die Witwen, die völlig vergessen werden. Damals gab es kein Sozialsystem wie heute. Das heißt, die Versorgung dieser Witwen fand auch durch die Gemeinde statt. Und es waren plötzlich so viele Witwen da, dass manche einfach hinten runterfielen. Da wurde miteinander geredet und diskutiert. Und man sagte, wir müssen die Gemeinde neu strukturieren. Wir müssen eine neue Gruppe von Menschen berufen, die sich besonders um diese Aufgabe kümmern. Und da wurden Kriterien festgelegt für diese Leute. Und das Kriterium war, dass sie praktisch veranlagt sein sollten. Sie sollten einen guten Ruf haben und sie sollten mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Wird explizit genannt. Also es geht nicht nur darum, wenn man in der Gemeinde arbeitet, für manche Sachen einfach eine besondere Begabung mitzubringen, zum Beispiel praktisch veranlagt zu sein, sondern auch dann ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist eine wichtige Qualifikation. Und das ist immer so in Gemeinde. Es wird ja so viel getan, es sind so viele Bereiche, die abgedeckt werden, aber es gibt keinen einzigen Bereich, der getan werden kann, ohne dass der Heilige Geist Mitsprache hat. Man kann natürlich zum Beispiel auch die Finanzen, die Abrechnungen kann man genauso gut ohne den Heiligen Geist machen. Aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn man nur die nackten Zahlen beobachtet und anschaut und addiert und vorausplant, aber nicht im Inneren mit dem Heiligen Geist verbunden ist und ihn fragt, was er damit sieht, was er damit vorhat, wie er denkt, dass es weitergeht. Man kann auch Pläne machen, man kann organisieren, man kann sogar Bibelstunden halten ohne den Heiligen Geist. Aber man sollte das machen mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, dass eine Gemeinde anders anfühlt, ob die Mitarbeiter, und zwar alle Mitarbeiter, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind oder nicht. Der Heilige Geist will jeden von uns erfüllen in der Arbeit, in der praktischen Arbeit der Gemeinde. Der Heilige Geist will uns aber auch gebrauchen, dass Gemeinde wächst und dass Gemeinde sich ausbreitet. Es gibt die Geschichte in Apostelgeschichte 13, in der sich die Ältesten der Gemeinde zurückziehen zu einer Klausur. Und sie verbringen längere Zeit miteinander, um zu beten und zu fasten und auf Gott zu hören. Und in dieser Zeit spricht der Heilige Geist zu den Leitern der Gemeinde und er fordert sie auf, zwei ihrer Mitarbeiter freizustellen für den Missionsdienst. Das sind Paulus und Barnabas und die Gemeinde sendet die beiden aus und die gehen dann in alle Welt und gründen neue Gemeinden. Heutzutage wird es nicht mehr oft gemacht, dass Gemeinden sich zurückziehen, dass Gemeindeälteste sich zurückziehen, um zu fasten und zu beten und zu hören, was der Heilige Geist tut. Ich habe jetzt gedacht, seit kurzem bin ich ja selber in der glücklichen Lage, dass ich im Ältestenrat bin. Das heißt, ich könnte das ja auch mit anregen, dass wir das mal machen, dass wir mal die Gemeindeliste beten, durchgehen und fragen, Herr, was möchtest du machen mit den verschiedenen Leuten, die auf unserer Liste stehen? Wird in Deutschland nicht gemacht. In Deutschland ist es eigentlich immer andersrum. Wenn jemand den Eindruck hat, er soll in die Mission gehen, dann ist es eine Sache zwischen ihm und Gott. Und dann gehen die Leute an ihre Gemeinde und sagen, Mensch, prüf doch mal, ob das ein Weg sein könnte für mich. So kommen immer wieder Leute zu uns, zur OMF, die sagen, ich habe den Eindruck, ich soll in die Mission gehen. Und dann sagen wir, geh in deine Gemeinde, sprich mit deinen Ältesten, sprich mit deinem Pastor, frage andere Leute, was sie davon halten. Bitte sie, dafür zu beten. Und so ähnlich ist es auch in unserer Familie, in unserer Gemeinde, in unserer Gemeindefamilie, dass wir ja auch Leute haben, die den Eindruck haben, dass der Heilige Geist sie angesprochen hat und angerührt hat, um Gott in der Mission zu dienen. Das ist zum einen Linksfamilie Wagner, die sind heute nicht hier, weil sie in Heiger sind. Da ist Missionstag von Diguna, die gute Nachricht für Afrika. Und sie haben den Eindruck, Gott ruft sie nach Kenia. Und das haben sie nicht erst seit kurzem auf dem Herzen, sondern das haben sie schon sehr lange auf dem Herzen. Dass sie Gott nicht in Deutschland dienen, sondern im Ausland dienen. Das ist der Grund, warum Dominik auch diese IT-Ausbildung nochmal gemacht hat. Er sagt, Mensch, eine theologische Ausbildung ist schön und gut. Mit IT kann ich weltweit was anfangen, da kann Gott mich auch in Afrika gebrauchen. Die Ausbildung ist jetzt vorbei und im nächsten Jahr haben sie vor, dann auszureisen. Und sie planen jetzt und bereiten sich darauf vor. Und ähnlich Matthias und Jasmin, die auch hierher kamen, in unsere Gemeinde schon mit dem Wunsch, nach Kambodscha auszureisen. Aber wo sie dachten, Mensch, wir wollen nochmal warten, nochmal Praxiserfahrung sammeln, wir wollen nochmal neu auf Gott hören und sie haben den Eindruck, es ist immer noch dran, dass sie nicht ihr Leben in Deutschland verbringen, sondern dass sie Gott in Asien dienen. Sie sind jetzt dran, sich zu bewerben bei OMF und für uns als Gemeinde ist natürlich die Frage, das mitzuprüfen. Redet der Heilige Geist? Ist der Heilige Geist am Werk? Ist die Berufung echt? Was ist unsere Rolle darin? Will Gott uns gebrauchen als Gemeinde, auch die dann zu unterstützen, für sie zu beten und sie zu ermutigen, diesen Weg weiterzugehen? Also da wird es dann ganz praktisch zu überlegen, wie will Gott uns gebrauchen, wie will der Heilige Geist uns gebrauchen. Der Heilige Geist wirkt, er beruft, er sendet, er gebraucht. Und er gebraucht im Alltag, im Großen und im Kleinen. Die wichtigste Frage ist dann natürlich, wie werde ich vom Heiligen Geist erfüllt? Ihr seid alles nicht die neuesten Christen, ihr seid alle schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs. Und ich denke, dass jeder von euch seinen Weg gefunden hat, wie er sich erfüllen lassen kann vom Heiligen Geist, wie dieses tägliche Erfülltsein mit ihm in der Praxis umgesetzt werden kann. Aber vielleicht braucht ihr eine Erinnerung. Mir geht es so, ich brauche ständige Erinnerungen für alles Mögliche, was mit dem praktischen Alltag zu tun hat, aber auch was mit dem Glauben zu tun hat. Ich habe die Dinge nicht ein für alle Mal und auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist vergesse ich immer wieder und ich starte einfach so in meinen Tag, ohne konkret darum zu bitten. Dabei ist es ja wirklich klar. Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und er sagt, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Grammatik, die im Griechischen dahinter steht, heißt eben nicht, lasst euch ein für alle Mal mit dem Heiligen Geist erfüllen, sondern lasst euch jeden Tag neu mit dem Heiligen Geist erfüllen. Das ist nicht eine Geschichte, die einmal abgeschlossen ist, sondern was, worum wir immer wieder täglich neu beten sollen. Das eine ist, was wir tun können, ist, dass wir mit dem Heiligen Geist rechnen. Und das andere ist, dass wir keine Angst haben vor ihm. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, als ich noch jung war. Da hatte man sehr viel Angst vor dem Heiligen Geist. Da gab es die Pfingstgemeinden und die charismatischen Gemeinden. Und mein Vater ist logischerweise viel älter als ich. Und er hat noch viel mehr mitbekommen. Und da war in unserer Familie immer so ein Ding, so, oh, Heiliger Geist ist ganz schlecht, ist ganz kritisch, ist ganz schwierig. Ich hatte noch einen Onkel, der war Pfingstler und ein sehr bewegter Pfingstler. Und wenn der uns sonntags besuchen kam, da gab es immer Zoff, gab es immer Streit zwischen meiner konservativen Mutter und meinem pfingstlerischen Vater. Und ich habe mich immer gefreut, wenn er kommt, weil da war nämlich richtig was los, wenn er kam. Und dann begann das Sonntagnachmittagsritual immer mit einem schönen Kaffee trinken, mit schönen Gesprächen und endete in theologischen Gesprächen und Streit. Und dann sind wir wieder auseinander. Und das alles hat sich entzündet daran, dass verschiedene Leute einen unterschiedlichen Eindruck hatten, wie man mit dem Heiligen Geist leben soll. Ich glaube, die Zeiten haben sich geändert und da bin ich auch sehr froh darum. Hat sich geändert, dass manche Pfingstler einige Lehren, die sie eine Weile hatten, nicht mehr so extrem sehen. Und es hat sich aber auch geändert, dass wir in unserer unseren Gemeinschaftskreisen, die wir oft sehr skeptisch waren, auch nicht mehr so skeptisch sind. Dass wir auch Erfahrungen gemacht haben, die uns gezeigt haben, dass der Heilige Geist wichtig ist und dass wir keine Angst vor ihm haben brauchen. Also das eine ist, Mensch, wir sollen rechnen mit dem Heiligen Geist, wir sollen keine Angst haben vor dem Heiligen Geist. Und wir sollen auch offen sein dafür, was er mit uns tun möchte. Das war ganz lange meine Angst. Das war meine Angst noch, als ich meine Ausbildung auf Beschoner gemacht habe, dass ich dachte, wenn ich jetzt darum bitte, Heiliger Geist, erfülle mich, was passiert dann mit mir? Was macht der Heilige Geist mit mir? Es passieren dann Dinge, die ich nicht im Griff habe? Passieren dann Sachen, die ich nicht will? Oder wie ist es denn? Deswegen habe ich da lange nicht drum gebetet. Ich war nach meiner Ausbildung auf Toschona, nach der Ausbildung und meinem Dienstbeginn, hatte ich im Sommer frei und ich bin in dieser Zeit nach England gegangen, um Englisch zu lernen, weil ich damals schon wusste, dass ich in die Mission möchte. Und Gott in seinem Humor hat mich dann in einem Privatquartier untergebracht. Und dieses Privatquartier, das war eine ältere Dame, völlig begeistert vom Heiligen Geist. Da lief es so ähnlich ab wie die Begegnung zwischen meiner Mutter und meinem Onkel. Sie hat mich immer versucht zu überzeugen, dass der Heilige Geist unheimlich wichtig ist für mich. Und ich hatte ja gerade die theologische Ausbildung hinter mir und habe sie davon überzeugt, habe versucht, sie zu überzeugen, dass der Heilige Geist gerade so wichtig ist für uns und das ist, was weiß ich. Das Spannende ist, dass sie echt dran geblieben ist und dass sie mir oft gesagt hat, hey Joachim, so wie du bist, so kannst du noch nicht in den Gemeindedienst gehen, du brauchst den Heiligen Geist. Und ich habe gesagt, ich bin Christ, ich habe den Heiligen Geist. Und sie, ja, Joachim, du brauchst noch mehr Heiligen Geist. Das waren 6 Wochen, da war sie immer wieder an mir dran. Und am Ende habe ich gedacht, Mensch, ich kann ja eigentlich nicht verlieren. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben miteinander gebetet. Und sie hat für mich gebetet, dass ich den Heiligen Geist empfange. Und es ist nichts passiert. Und als ich dann abends ins Bett ging, und dann plötzlich kam der Heilige Geist spürbar. Und es war nichts, was mich bedroht hat, sondern es war ein gutes Gefühl. Das war ein Erlebnis, das ich hatte. Das war was, was ich nachher nicht mehr hatte. Das hatte ich vorher nicht gehabt. Das hatte ich nachher nicht gehabt. Aber es war ein besonderes Erlebnis, das ich hatte. Und trotzdem weiß ich, dass der Heilige Geist auch heute in meinem Leben ist, auch ohne, dass ich dieses Erlebnis nochmal in dieser Art wiederholt hat. Was ich jetzt mache, ist, dass ich mich daran halte, was Bill Bright einmal gesagt hat. Das ist der Gründer von Campus für Christus. Und er hat in einem kleinen Aufsatz über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist Folgendes geschrieben. Sie brauchen Gott nicht erst anzubetteln, dass er sie mit dem Heiligen Geist erfüllen möchte. Sie brauchen nicht mit ihm feilschen, durch Fasten oder Weinen, betteln oder flehen. Wir können die Fülle Gottes nicht verdienen. Wir empfangen sie durch den Glauben. Wir bitten Gott um den Heiligen Geist und wir empfangen ihn. Und Bill Bright bezieht sich auf ein Wort von Jesus aus Lukas 11, Vers 13, nämlich da sagt er, wenn also ihr, die ihr noch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Also ganz einfach, wenn unsere Kinder uns um etwas bitten, dann geben wir ihnen, was gut ist für sie, wenn wir den Vater im Himmel um den Heiligen Geist bitten, dann gibt er ihn. Punkt. Und Bill Bright erwähnt in allen Büchern, in allen Aufsätzen und überall, dass Glaube nur das ist, dass wir Gott beim Wort nehmen. Wenn Gott was sagt in seinem Wort, dann sollen wir es tun. Und wenn wir das tun, dann wird Gott die Verheißung erfüllen, die dahinter steht. Wenn Gott sagt, wir sollen um etwas bitten, dann sollen wir darum bitten. Und wenn wir darum bitten, sollen wir glauben, dass Gott uns das gegeben hat. Ähnlich wie es in Philipper 4 auch steht, in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wir beten und wenn wir im Glauben beten, wissen wir, dass Gott uns das gegeben hat, worum wir ihn gebeten haben. Deswegen ist das eine ganz ganz praktische Aufforderung. Lasst euch vom Geist erfüllen. Punkt. Oder Ausrufezeichen wäre besser. Lasst euch vom Geist erfüllen. Wir bitten Gott darum. Wir bitten ihn täglich darum. Und wir danken ihm, dass er uns mit dem Geist erfüllt hat. Egal, ob unsere Gefühle das bestätigen oder nicht. Egal, ob wir die Auswirkungen direkt sehen oder nicht. Er hat gesagt, er würde uns den Heiligen Geist geben. Er gibt uns den Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist und können mit ihm im Alltag leben. Der Heilige Geist ist ein Geist für den Sonntag und den Montag und den Dienstag. Von 9 bis 5 und von 5 bis 10 und für die Nacht noch dazu. Wir wollen uns daran halten und wollen uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist für unser Leben, für unseren Dienst in der Gemeinde, für unser Zeugnis in der Nachbarschaft. Amen. Wir möchten miteinander beten. Aber bevor wir beten, möchte ich noch eine Zeit der Stille geben, dass jeder nochmal drüber nachdenken kann, was wir gehört haben, mit Gott im Gespräch sein kann. Einfach mal eine Minute Stille und dann möchte ich gerne stellvertretend noch ganz praktisch noch für uns beten, dass Gott uns mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jesus, du sagst in deinem Wort, dass wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen sollen. Und dein Geist ist kein Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Dein Geist führt uns in alle Wahrheit. Dein Geist erklärt uns, was wir tun sollen. Dein Geist gibt uns Kraft, um in unserem Alltag als deine Kinder zu leben. Herr, wir möchten gerne als geisterfüllte Menschen leben. Und wenn du sagst, dass wir darum beten sollen, dass wir bitten sollen, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, deswegen wollen wir das tun. Miteinander wollen wir dich bitten, dass du uns reinigst, damit du dich ausbreiten kannst in uns, dass du uns vorbereitest, damit du wohnen kannst in uns. Wir wollen dir Raum geben in unserem Leben. Wir vertrauen deinem Wort, Herr, dass wenn wir darum bitten, dass wir empfangen haben. Deswegen danken wir dir, Herr, dass wir nicht ohne Kraft aus diesem Gottesdienst gehen, sondern mit der Kraft Teil des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir singen das Abschlusslied. O komm, du Geist der